Wir schlagen heute Abend wieder das Buch der Offenbarung auf und lesen aus dem zweiten Kapitel. Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe: Dieses sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der da wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht und hast sie als Lügner erfunden. Und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradiese Gottes ist. Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. Soweit heute Abend. Ich denke, dass wir den voraufgegangenen Abschnitt, den letzten des ersten Kapitels aus diesem Buch, noch in unseren Herzen haben. Es besteht allzu leicht die Gefahr, ihr lieben Brüder und Schwestern, dass, weil wir unseren Herrn noch nicht mit unseren leiblichen Augen gesehen haben, dass wir das, was die Schrift von ihm uns übermittelt, nicht recht genug in unsere Herzen fasst. Wir sind oft innerlich ergriffen, wenn wir aus den heiligen Schriften das Bild unseres Herrn vor uns haben oder wenn es vor uns gestellt wird, wenn seine Art, seiner Liebe, die seiner Treue, seiner Geduld und seiner Beständigkeit vor unseren Herzen erstehen lassen, im Erinnern daran, dass er uns tatsächlich so behandelt hat, wie uns das die Heilige Schrift von ihm schildert. Nicht wahr? Da sind wir innerlich angegriffen. Das geht uns tief ins Herz hinein. Das ist das, was wir uns von unserem Herrn wünschen. Ebenso deutlich beeindruckt es uns, wenn er uns durch sein Wort und durch seinen Geist bestätigt, dass er alle unsere Sünden abgewaschen hat. Und tief innerlich werden wir ergriffen, wenn wir einmal uns in Ruhe über seinen schmerzensreichen, entsagungsreichen Weg unterhalten oder ihn vor uns stellen, den er von der Krippe bis zum Kreuze ging. Aber wenn der Herr so vor uns gestellt wird, wie wir das gestern Abend in Kapitel 1 lasen, da sind wir schnell bei der Hand mit symbolischer Deutung. Dadurch haben wir schon die Tiefe und den Ernst seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit in gewisser Weise abgewertet. Und wenn es unser eigenes Leben betrifft, wer schreibt sich schon ernste Lebensführungen, auch unseres Christenlebens, als einen Eingriff dieses heiligen und gerechten Herrn zu? Es ist ja schon von eigenartiger Bedeutung, dass uns die Verse aus 1. Korinther 11, die uns davor warnen, in ungeeigneter Weise, in ungeprüfter Weise am Brechen des Brotes und Trinken aus dem Kelche teilzunehmen, dass wir ihn damit herausfordern, wenn unsere Herzen einfach nicht bei der Sache sind oder wenn ungeordnete Dinge bei uns liegen. Kommt da nicht der Gedanke auf? Ja, das war damals, zur Zeit des Apostels Paulus. Der konnte ja die Deutung vornehmen. Wer will das heute deuten? Und ich weiß noch genau, wie man reagierte, als in Barmen einer unserer alten bewährten Brüder vom Herrn plötzlich aus unserer Mitte abgerufen wurde. Willst du etwa behaupten, der liebe Arthur Schmidt, der hätte nicht richtig gelebt? Nein, sage ich, das will ich nicht behaupten. Aber wir haben uns als die Zurückbleibenden zu fragen, ob der Herr uns nicht durch den plötzlichen Heimruf unseres geliebten und bewährten Bruders mahnt, wo wir selber heute stehen. Wir haben es nicht gerne mit der Heiligkeit und Gerechtigkeit des Herrn. Und das liegt in unserer Eigenart begründet. Aber hier tritt der Herr vor uns. Und wie wir es gestern Abend miteinander lasen, ich möchte wünschen, dass uns allen der Eindruck des Richters der ganzen Erde und auch damit dessen, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt, um sie zu reinigen, sie zu warnen, ihre Aufgabe als Leuchter in dieser Welt, in der Finsternis dieser Welt wahrnehmen zu können, dass wir diese Dinge einmal wirklich in unsere Herzen und Gewissen nehmen. Was wäre, ihr lieben Brüder und Schwestern, jung und alt, würde der Herr jetzt in diesem Augenblick so in unserer Mitte in Erscheinung treten? Ich stände nicht mehr hier. Wir ständen alle unter seinen Feueraugen. Wir ständen alle unter dem Schwert seines Mundes. Wir würden wahrscheinlich jeder für sich selbst sagen, Herr, du hast recht. An dieser Stelle meines Lebens, Herr, du hast recht, auch jetzt noch bin ich nicht so, wie du das von mir erwarten kannst. Wenn er nun nicht sichtbar in Erscheinung tritt und das nun schon bald 2000 Jahre nicht mehr getan hat, Ist er deshalb weniger heilig? Ist er weniger ernst zu nehmen? Müssen wir nicht auch sagen, er hat noch Geduld mit uns, die wir sein Eigentum sind. Er wartet noch darauf, dass jeder von uns persönlich reagiert, ihm selber prüfen. Herr, wie stehe ich in deinen Augen denn vor dir? Und das ist ja dann auch die Aussage jedes Briefes, den der Herr dem Johannes diktiert, um nun den ersten Verlesenen nach Ephesus zu senden. War übrigens die Heimatversammlung des Apostels Johannes. Dort ist er auch im hohen Alter heimgegangen und begraben worden. Der Herr benutzt Ephesus gegenüber zwei besondere Prädikate, die wir aus dem ersten Kapitel ja in seiner Hand sehen und die zu seiner Aufgabe hören. Dieses sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der da wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Es hat einmal jemand gesagt und geschrieben, dass sich die Vorstellung des Herrn in seiner Anrede an die jeweilige Versammlung in Kleinasien in einem unmittelbaren Zusammenhang zu sehen ist zu dem Inhalt des jeweiligen Briefes. Unser Herr ist ja kein Schwätzer. Wenn er Worte sagt, dann sind sie notwendig. Sie sind abgewogen. Er sagt nichts umsonst. Er sagt auch nichts zweimal. David musste das nach Psalm 62 ja feststellen. Einmal hat Gott geredet und ich musste zweimal hinhören, bis ich das verstand. Und so sind wir auch. Aber davon müssen wir ausgehen. Der Herr sagt uns einmal was und das sitzt und das ist richtig. Von vorn oder hinten gelesen. Er blickt durch alles hindurch und wir können ihm nichts vormachen. Er hat Augen wie Feuerflammen. Deswegen möchte ich daran noch einmal erinnern. Und wir sollten uns hüten, diese Erscheinungsform des Herrn Jesu, die hier von Johannes in Kapitel 1 beschrieben wird, mit aller Eindeutigkeit und Eindringlichkeit, diese Erscheinung des Herrn nicht irgendwie der Vergangenheit zu überstellen, sondern mit diesem Herrn habe ich es zu tun, jetzt im Augenblick und jeder von uns, die wir hier sind. Was sieht er, wenn er mich sieht? Ich denke, das haben wir auch in diesen Worten, die wir soeben lasen, deutlich empfunden. Er spricht eine ganze Versammlung an einem bestimmten Ort an. Wenn wir aber genau hinhören, meint er praktisch jeden Einzelnen. Er macht die ganze Versammlung für ihren Zustand verantwortlich. In der Anerkennung des Guten, wie in der Abwertung und Verurteilung des weniger Guten, ja sogar des Bösen. Und dann sagt er, wer Ohren hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Und dann sagt er noch ein schönes Wort. Wer überwindet, dem werde ich geben. Wir merken also, wir haben es auf der einen Seite mit einer örtlichen Versammlung zu tun und auf der anderen Seite ist mit demselben Wort jeder einzelne der Gläubigen in Ephesus gemeint. Wir könnten also auch an dieser Stelle uns das so vorstellen. Der Herr spricht zu uns als der Versammlung in Mettmann am Königshof. aber er meint alle Gläubigen, die in Mettmann sind. Für ihn ist das die Gemeinde von Mettmann. Es könnte sein, dass er in unserem Falle hier in diesem Haus anerkennende Worte findet, wie er das in Ephesus ja tut, und das auch ganz klar, unmissverständlich zum Ausdruck bringt. Und wir sollten uns tatsächlich einmal an die Stelle von Ephesus setzen und nicht nur uns selber mit einbeziehen als eine Gemeinschaft von Gläubigen, die in diesem Hause regelmäßig zusammenkommen, sondern alle Gläubigen im Stadtgebiet von Mettmann mit einbeziehen. Denn sie stehen ja auch unter seinen Augen. Und die Versammlung, die Gemeinde von Ephesus, waren alle Gläubigen dort. Und die Gemeinde von Mettmann sind alle Gläubigen an diesem Orte. Und das alles hat der Herr in einem Blick. Und wenn er damals die Gläubigen in Ephesus anschrieb, dann meinte er sie alle. Und nicht nur in ihrer Gesamtheit, sondern jeden einzelnen von ihnen. Wer Ohren hat, höre. Und das ist das Wichtige. Und wenn der Herr auffordert, unsere Ohren zu gebrauchen, denn dazu hat er sie ja uns gegeben, dann wird die Sache kritisch. Er ist der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Was heißt das? Sterne sind in der Sprache der Heiligen Schrift untergeordnete Gewalten. Die Sonne zur Beherrschung des Tages, der Mond zur Beherrschung der Nacht und die Sterne, so steht es im Schöpfungsbericht. Und wir wissen, dass wir als die Gläubigen in der Dunkelheit dieser Welt leuchten sollen wie Sterne. Wir haben das weiter zu strahlen, was wir von der Sonne an Licht empfangen. Wir haben Orientierungspunkte zu sein, und in diesem Auftrag steht jede örtliche Versammlung, die Gesamtheit der Gläubigen an einem Ort. Und was heißt das? Dass er sagt, er hat oder hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Auf der einen Seite darf man dankbar sagen, Herr, das ist für uns eine ganz wichtige Sache, dass du uns festhältst. Ist das nicht etwas Tröstliches? Wenn es auf unser Festhalten ankäme, meine Lieben, wo wären wir dann? Allerdings ist der andere Teil dieser Weisung von ernster Bedeutung. Mir entgeht nichts, sagt er, hier, ich habe sie alle. Keiner kann mir weglaufen. Und das ist die Bedeutung, die ihm als Richter auch über das Haus Gottes zusteht. Dass er die sieben Sterne in seiner Rechten hält, macht er sehr deutlich, wenn es um die Mahnung an Ephesus geht, dass sie im Augenblick in einer Verfassung sind, die ihn veranlassen könnte, ihr Zeugnis von Ephesus wegzunehmen, den Leuchter aus seiner Stelle zurück. Er hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Eine wunderbare Wahrheit. Eine Wahrheit, die wir ihm gegenüber immer wieder dankbar anerkennen sollten. Eine Wahrheit allerdings auch, die uns nicht nur als örtliche Gemeinschaft von Kindern Gottes verpflichtet, unter seinen Augen uns zu halten, ihm nicht auszuweichen und das, was er uns zu sagen hat, mit allem Ernst, notfalls durch Buße, als wahr und richtig zu akzeptieren. So steht hier seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, auf der anderen Seite auch sein machtvolles Handeln mit seiner Versammlung vor uns. Welch eine wichtige Sache ist das? Und er wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. Welch eine Wertschätzung seiner Versammlung liegt darin, dass er daran erinnert, dass jede seiner Versammlungen den Maßstäben Gottes entspricht, wenn es um ihre Stellung geht. Sie hat das Gold der Gerechtigkeit Gottes. Ich sagte schon in der voraufgegangenen Stunde, die 7 Leuchter erinnern sehr stark an den 7-armigen Leuchter, dem der Stiftshütte Platz fand, der später im Tempel ebenfalls seinen Platz hatte. Da sehen wir diesen Leuchter als eine Einheit vor uns. Die 7 Lampen, die zum Leuchten ja auch die Aufgabe haben, sind mit dem ganzen massiven Goldschaft des Leuchters unauflöslich verbunden. Das entspricht der Wahrheit des Neuen Testamentes, dass wir in ihm und mit ihm ein Leib sind. Eine herrliche Wahrheit. Und sie ist es wahrlich wert, dass wir vielleicht auch in unseren einzelnen Betrachtungen, die wir zu Hause pflegen, einmal über dieses alttestamentliche Vorbild nachdenken, das so demonstrativ unsere Einheit mit unserem Haupte Christus als dem einen Leib so wunderschön vor Augen stellt. Der Leuchter im Heiligtum war aus circa 60 Kilo reinen Goldes gefertigt. Er wurde nicht zusammengesetzt, da wurde nichts zusammengeschraubt, er war aus einem Stück herausgetrieben, der Fuß, der Schaft, die Arme und auf den Armen die Plätze für die Lampen. Ein wunderschönes Bild. Aber wenn es darum geht, die einzelnen Lampen zu beobachten und zu beurteilen in Bezug auf ihre Leuchtkraft und alles das, was die Leuchtkraft hinderte, hat es unser Herr mit dem Einzelnen, mit der einzelnen Lampe zu tun. Deswegen heißt es, er wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. Und ich erinnere noch einmal daran, was ich soeben sagte. Können wir uns das jetzt in diesem Augenblick einmal plastisch vorstellen? Er ist hier und wandert von einem jeden Einzelnen von uns zum nächsten Platz und seine Augen schauen uns an. Luther hat reagiert, der daraufhin durch ähnliche Ursachen angeregt das berühmte Wort gesprochen hat, mea culpa, mea maxima culpa. Was ist es, ihr lieben Brüder und Schwestern, jung und alt, uns von diesen Augen beobachtet zu sehen? Und es ist so, wie damals, als er leibhaftig und in irdischer Gestalt inmitten seiner Jünger lebte. Er schaute den Petrus an und er brach zusammen. Kein Wort, ein Blick genügt. Und ich wünschte mir sehr, dass das bei mir und bei euch allen auch so wäre. Wir können uns also, wenn wir dieses Entschreiben miteinander gelesen haben und überdenken, nicht in der Masse verstecken. Wir können auch nicht so naiv sein, wie viele sagen, ja, das machen die Brüder, die da vorne am Tisch sitzen. Du kannst dich nicht verstecken. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Natürlich ist die Verantwortung eine unterschiedliche, aber der Herr spricht hier zur Versammlung in Ephesus und er meint sie nicht pauschal, sondern persönlich, ganz persönlich. Er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter und jetzt steht er vor der Lampe Ephesus. Und indem er vor der Lampe Ephesus steht, meint er nicht die Lampe als solche, sondern jeden Einzelnen, der in Ephesus sich zu seinem Namen hin versammelte. Und damit stand das persönliche Leben eines Christen in Ephesus zur damaligen Zeit unter seinen prüfenden Augen. Was wäre, wenn? Machen wir uns was vor, wenn wir uns diese Frage vorlegen? Ich denke nicht, sie ist notwendig. Wir werden doch tatsächlich handgreiflich, so möchte ich sagen, überführt, wie das Leben in unseren Versammlungen sich zeigt. Trotzdem man dieselben Lieder singt, trotzdem man miteinander betet, trotzdem man dieselben Worte Gottes liest, trotzdem man die Verkündigung hört, aber jeder von uns persönlich, welche Wirkungen hat das? Und dafür ist jeder verantwortlich. Denn der Herr sagt am Ende dieses Briefes, wer überwindet, dem werde ich eine Belohnung geben. Da wird es wieder persönlich. Wir können nicht sagen, nun hier in Mettmann ist alles in Ordnung. Ich glaube kaum, dass jemand so dreist wäre, das vor dem Herrn zu behaupten. Und jeder von uns müsste sich unter der in Augenscheinnahme des Herrn sagen, Herr, bei mir stimmt es nicht. Ich tue Buße vor dir. Das wäre ein rechtes Hören eines jeden von uns persönlich. Noch einmal, wir können uns nicht in der Masse einer großen Versammlung verstecken. Wir können uns auch in der Masse einer kleinen Versammlung nicht verstecken. Der Herr sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre und wer überwindet. Das heißt, den hier vom Herrn aufgezeigten Versammlungszustand, wer den überwindet, der bekommt von mir eine Belohnung. So darf ich das einmal ganz praktisch sagen. Es steht also was dahinter, was man gewinnen kann. Es steht aber auch dahinter, was man verlieren kann, wenn man nicht hört und nicht Buße tut. Wie würden wir reagieren, wenn der Herr leibhaftig jetzt hier wäre? Ich bin gewiss, dass vielleicht bei seiner Inspektion wir gleich gemeinsam vor ihm niederknieten, um ihm das zu sagen, was er bei uns beanstanden muss. Beanstanden muss nicht nur in der Gesamtheit der Versammlung, sondern beanstanden muss, weil bei mir vielleicht bei dir etwas ungeordnet ist, zwischen dir und ihm, zwischen dir und Brüdern oder Schwestern, könnten wir seinen Blick ertragen? Möchten wir uns nicht wünschen, Herr, Ich möchte das jetzt überwinden, was hindern zwischen mir und dir im Wege steht. Könnten wir seinen Blick ertragen? Möchten wir uns nicht wünschen, Herr, ich möchte das jetzt überwinden, was hindern zwischen mir und dir im Wege steht. Was für ein Wunsch wäre das, zum Bruder hinzugehen, zur Schwester hinzugehen und die Missstimmigkeiten durch Beugung, Bekenntnis und Buße vor dem Herrn hinweg zu tun. Der Weg ist nicht weit dazu. Und der Herr sagt ja, er erwartet Buße. Nun jetzt zum speziellen Anliegen dieses Briefes. Er zeigt uns auf den ersten Blick, stellen wir uns vor, wir lesen ihn zum ersten Mal, wir wissen nicht, was darin steht. Da sagt er, ich kenne deine Werke. Und dass das nicht irgendwie abwertend zu deuten ist, geht aus der Weiterung hervor. Und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht, hast sie als Lügner erfunden. Du hast Ausharren, hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Ich sehe, wie das ein Aufseufzen, ein erleichtertes Aufatmen in Ephesus die Reaktion war, als dieser kurze Brief auftragsgemäß geschrieben, in Ephesus angekommen und jetzt der ephesischen Versammlung vorgelesen wurde. Ein Glück. Er hat nichts zu bemängeln. Ja, wir dürfen uns darüber freuen. Ach, meine lieben Brüder und Schwestern, was wäre es, wenn der Herr uns so anreden würde, hier örtlich gesehen auch. Wenn er uns sagen würde, du hast mir Freude gemacht mit deinen Werken, mit deiner Arbeit, mit deinem Ausharren. Wer hörte das nicht gerne? Und weil wir wissen, dass unser Herr nicht Schönfärberei betreibt, sondern dass er die Wahrheit ist, darf ich das doch als eine lobende Anerkennung aus dem Mund des Herrn nehmen. Ganz gewiss. Und wieder fragen wir uns, ihr lieben Geschwister, was mache uns schreiben, wenn es um uns hier an diesem Ort und in diesem Hause persönlich und als Versammlung angeht? Und denken wir an uns selber, denn diesen Brief haben wir ja nicht nur als Versammlung zu empfangen, sondern als einen Hinweis an jeden persönlich. Da fragt man sich doch, Herr, kannst du dich über meine Arbeit und meine Werke und mein Ausharren darin freuen? Wie glücklich wären wir persönlich, würde er uns dieses Lob geben. Und wir wüssten, das Lob kommt nicht vom Menschen, das kommt von oben. Der Herr hat uns beobachtet. Das muss ja vorausgehen. Er beobachtet uns. Ein Werk ist nicht mit einem Handstrich getan. Und die Arbeit ist auch nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt und das Ausharren schon einmal gar nicht. Der weiß sehr wohl, ob wir spontan irgendetwas tun aus echten Motiven, geht bei ihm nicht verloren, daran erinnert er sich. Wenn dazu das Ausharren kommt, ich möchte sagen, meine Lieben, dann ist das so, als wenn wir in den Evangelien lesen, dass unser Herr frohlockt. Er freut sich. Oder spricht daraus nicht Freude? Spricht daraus zumindest die Anerkennung, dass das Rechte getan worden ist und nicht sporadisch, sondern mit Ausharren. In Bezug auf die Reinhaltung des Zeugnisses in Ephesus, sie hatte nicht jeden aufgenommen, der sagte, er sei Apostel. Oh nein, sie waren ja, aber wie lange war das her, als Paulus bei ihnen war? Wie lange war das her, als sie seinen wertvollen Brief empfingen, den wir in unserer Bibel als Epheserbrief haben? Es war 40 Jahre her, vielleicht sogar, oder 30 Jahre. Der Brief lag noch in Ephesus vor. Den hatte man, wie es auch heute üblich ist, vervielfältigt. Der war an vielen Orten gelesen und lag vor. Der Herr beurteilt sie. Und sie hatten wirklich die geprüft, die mit besonderen christlichen Titeln antraten, dass sie Apostel seien. Und sie hatten die Prüfungs-, die Teste hatten sie durchgeführt an diesen Männern. Und da kam es raus, eine Anerkennung stellt der Herr aus. Du hast die geprüft und hast sie als Lügner erfunden. Das ist ein Zuspruch, das ist ein Titel, den der Herr hier ihnen zuspricht. Sie hatten sich nach ihrer Bibel, nun bleiben wir beim Epheserbrief, gehalten. Sie hatten die notwendigen Prüfungen vorgenommen und hatten klar und deutlich herausgefunden, hier sind wir falschen Leuten aufgesessen. Die kommen nicht mehr wieder hierher. Wie halten wir es heutzutage in Bezug auf die, die uns dienen wollen? Manche sind darin, auch in unseren Brüderversammlungen, außerordentlich großzügig, tolerant. Und sie haben das Nachsehen, weil sie manche schlucken müssen bei solchen Verkündigern, die es nicht mit der Heiligen Schrift, sondern mit ihren eigenen Ideen halten. Wie ansteckend wirkt es, wenn jemand falsche Heiligungsmethoden vor uns stellt. Wie schnell kommt man dahin, weil man nicht heilig genug ist, an zu fasten zu fangen? Wie sehnlichst erwartet man den starken Mann, der mir die Hände auflegt und dann bin ich los und frei und glücklich? Prüfen wir alles. Die Epheser bekommen eine Belobigung. Sie waren tatsächlich schriftgemäß vorgegangen. Unser Herr ist gerecht. Aber ich habe wider dich. Und ich kann mir denken, als dieser kurze Brief in Ephesus in der Versammlung vor den Ohren aller Gläubigen vorgelesen wurde, dass jetzt alle aufgehorcht haben. Ach, das Lob des Herrn, das ging ganz gut runter. Aber ich habe wider dich. Was kommt denn jetzt? Nachdem wir so viel gearbeitet haben, nachdem wir auf die Lehre geachtet haben, nachdem wir ausharren und Geduld gehabt haben, nachdem wir das Böse ausgesondert haben, was kommt denn jetzt noch? Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Weißt du, was erste Liebe bedeutet? Bedeutet nicht, wie manche sagen, die Inbrunst der Liebe zu dem Herrn Jesus am Tage der Bekehrung, ist gar nicht damit gemeint, ist viel was Ernsteres mit gemeint. Für die ephesische Versammlung war der Herr ihre erste Liebe. Und ihr wisst, was das bis heute bedeutet, wenn ein Mann seine erste Liebe verlässt oder wenn eine Frau ihre erste Liebe, das heißt ihren Mann, verlässt. Ist doch nicht harmlos? Der Herr sagt in seinen Endzeitreden, dass in der letzten Zeit die Liebe der vielen erkalten würde. Ist aber nicht hiermit gemeint. Die Liebe ist nicht weniger geworden, nein, sie hat sich auf jemand anders oder auf etwas anders verlagert. Die erste Liebe von Ephesus als Versammlung war ihr Herr. Dem galt alles. Die ganze Zuneigung ihrer Herzen hing an diesem, der sie erlöst hat. Wie hat das ihnen doch durch den Apostel, das heißt durch seinen Geist, schreiben lassen? Christus hat uns geliebt. Christus hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Das war die unveränderliche Liebe des Herrn. Sie waren ihm zugefallen, ihre Herzen waren durch ihn erreicht worden. Sie waren seine Brautgemeinde geworden. Liebesbeziehungen erwartete der Herr auch von ihrer Seite. Und jetzt sagt er, ich habe wieder dich, du hast, ich darf das einmal so deuten, zum Ausdruck bringen, du hast mich, der ich deine erste Liebe war, verlassen. Ihr wisst aus unseren heutigen Zeitverhältnissen, wie das ist, wenn eine Frau ihren Mann verlässt, mit dem sie verheiratet ist. Ihr wisst, wie das ist, wenn ein Mann seine erste Liebe, seine Frau, verlässt. Was steht denn dahinter? Da ist schon die Entfremdung, die Erkaltung der Liebe vorausgegangen. Hier ist ein Schnitt erfolgt. Der Herr sagt, du hast mich verlassen. Und das bei den Resultaten, die so positiv waren. Es hat einmal jemand das Bild gebraucht. Es ist eine Frau, die hat kein Interesse mehr an ihrem Mann. Sie hat einen anderen Liebhaber. Aber damit ihr Mann nichts merkt, hat sie das Haus und die Küche und die Zimmer tipptopp in Ordnung. Da ist auch nicht ein Stäubchen zu finden. So sah das also in Ephesus aus. Und meine lieben Brüder und Schwestern, oft entwickelt eine örtliche Versammlung einen unbändigen Eifer, der Lehre des Christus gerecht zu werden. Sie wird hart und gesetzlich. Aber von Liebe zu ihrem Herrn spürt man nichts mehr. Gibt es das? Wie oft erlebt man das? Das Sendschreiben an Ephesus ist ein außerordentlich aufschlussreiches. Du hast deine erste Liebe verlassen und jetzt reiche ich die Scheidung ein. Nein, sagt der Herr, tue ich nicht. Wenn du Buße tust, über dein Verhältnis zu mir. Aber die Buße muss kommen. Gedenke nun, wovon du gefallen bist. Welch ein ernstes Wort. Herr, sagen wir, dass du mit unseren inneren Verhältnissen und Beziehungen zu dir diese Möglichkeit noch vor uns stellst, wenn wir dir das bekennen, dass zwischen mir und dir jemand anders steht. Wenn wir dir das bekennen, dass zwischen uns und dir etwas anderes steht. Wenn wir dir das in Buße bekennen. Das muss man allerdings bedenken. Und in diesem Stück sind wir oft persönlich, vielleicht auch als örtliche Versammlung, sehr, sehr oberflächlich. Man muss ja das Gesicht wahren. Ich weiß, es ist ja doch beschämend. Ich weiß das von mir selbst, wenn man dem Herrn bekennen muss, Herr, der Weg bis hierhin war nicht in Ordnung. Ich habe dich verlassen. So hörte ich es noch voriges Jahr von einer unserer damals noch mit uns in Gemeinschaft lebenden jungen Schwester. Sie hatte wirklich Ehebruch begangen. Und dann sprach sie das aus und sagte in ihrem Gebet, Herr, wie weit bin ich von dir entfernt gewesen? Wenn etwas zwischen dir und deinem Herrn steht, dann ist das das Ergebnis, dass man ihn verlassen hat. Wenn deine Liebe zu ihm nicht mehr dein Herz bewegt, ihm nachzufolgen, dann muss man fragen, wer deinen Einfluss auf dein Herz gewonnen hat. Dann hast du also irgendetwas anderes. Ephesus bemühte sich in einem Eifer, der vorbildlich war, aber das innere Leben, um des Herrn willen, aus Liebe zu ihm, eifrig zu sein in guten Werken. Das wurde durch die Feueraugen, die Flammenaugen des Herrn aufgedeckt. Und seht, auch das ist unser Herr. Dann wird er hart. Wir kennen die ähnliche Sprache, die er in Bezug auf sein irdisches Volk Israel innerhalb der Worte der Propheten geführt hat. Wie sagt es doch Jeremia im Auftrage desselben Herrn an Israel? Als Israel jung war, da liebte ich es. Ich gedenke dir der Liebe deiner Brautzeit, dein Wandeln in der Wüste hinter mir her. Seht, so hat das Volk Israel schon in jenen wenigen Wochen von Ägypten bis zum Sinai das Herz des Herrn erfreut. Und daran dachte er über die Jahrhunderte hin. Und später fragt er durch die Propheten, zeigt mir doch den Scheidebrief, den ich eurer Mutter geschrieben habe, als ich sie entließ. In der ganzen Schrift finden wir keinen Scheidebrief zur Entlassung Israels. Wir finden, dass der Herr Entlassung hasst, so sagte es noch im letzten Propheten. Und wir finden das Wunderbare, wenn Israel Buße tut, so wie es hier den Ephesern angeraten wird, dann führt der Herr Israel wieder in die Wüste, so sagt es die Schrift. Und dann redet er zu ihrem Herzen. Und dann wirst du nicht mehr zu mir sagen, mein Baal, damit hurte sie ja, während sie die Frau Jehovas war. Und dann fragt der Prophet, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, sich lehnend auf ihren Geliebten? Wenn Israel, das Gott in der ehelichen Beziehung zu ihm sieht, diese Buße der Rückkehr zu ihm in ihren Herzen, in seinem Herzen bewirkt hat, dann sagt er, dass er sich über sie freut, wie der Bräutigam sich über die Braut freut. Das nur nebenbei als eine Erklärung für die Haltung des Herrn, die auch hier durchscheint. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Allerdings, er lässt auch hier nichts an Klarheit zu wünschen übrig. Wenn du nicht Buße tust, unser Herr zwingt auch uns nicht. Er zwingt uns nicht, Buße zu tun, obwohl wir vielleicht auch jetzt in unseren Herzen als Einzelne die Ohren haben zu hören, ihm bekennen müssen, was zwischen uns und ihm eingetreten ist. Er kann das von uns erwarten. Aber er ist ebenso klar, indem er uns mitteilt, was passiert, wenn wir mit unbußfertigem Herzen das gestörte Verhältnis zu ihm weiter fortsetzen. Worin mündet das? Dass Ephesus kein Zeugnis mehr dort in der Stadt sein würde. Und tatsächlich ist es so geworden. Sieht, das hat nichts mit dem Verlorengehen von Gläubigen zu tun, sondern das hat mit dem Prüfen des Richters zu tun, der die einzelnen Leuchter und ihre Lampen untersucht und feststellt, hier stimmt was nicht. Wir sind hier in Verantwortung genommen. Die Wahrheit des Epheserbriefes, wir in Christo und mit ihm ein Leib und er das Haupt, ist im Himmel anerkannt. Aber dass wir in dieser engen Verbindung mit ihm nicht ohne Verantwortung in dieser Welt sind, das dürfte uns ebenso klar sein. Viele haben es gern bis heute, wenn wir über die Segnungen in der Himmelswelt sprechen, obwohl dieses Thema kaum noch in den Versammlungen drankommt. Warum, weiß ich nicht. Aber wenn wir glauben, damit unserer Verantwortung genügt zu haben, dann sind wir auf dem Holzweg. Der Herr hat uns in dieser Welt gelassen, dass wir an seiner Stelle sein Zeugnis sind. Wenn dieses Zeugnis aufgrund meiner Trennung von ihm erlischt, werde ich doch zur Rechenschaft gezogen. Wird vielleicht sogar eine ganze Versammlung zur Rechenschaft gezogen. Wer überwindet? Meine lieben Brüder und Schwestern, ich kann mit euch nichts anderes wünschen, als zu denen zu gehören, die einen solchen vom Herrn beanstandenden Zustand überwinden. Das heißt, über die Buße, die persönliche, vielleicht, wenn es sein muss, auch eine gemeinsame, gestörte Verhältnisse zu beendigen und wieder in neuer Anhänglichkeit an den Herrn, den wir verlassen haben, aufzunehmen. Wer das überwindet. Überwindung bedeutet Anstrengung. Und das fällt uns nicht in den Schoß. Ich weiß, an dieser Stelle reagieren manche auch unserer Brüder ganz falsch. Das muss alles der Geist Gottes machen. Und dabei läuft alles wie gewohnt und tot weiter. Der Herr sagt hier, Buße kann alleine dein Verhältnis zu mir wieder zum Anfang, zum Glück, zum Frieden, zur Seligkeit herbeiführen. Wenn nicht, hast du die Folgen zu tragen. Wer überwindet, der hat seinen Teil an dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Eigenartig. Das bedeutet, in jenem Paradies, das nicht Eden hier auf der Erde ist, das ist das Paradies, das dem Menschen gemacht wurde. Das Paradies Gottes befindet sich an einer ganz anderen Stelle. In diesem Paradies gibt es nur einen Baum, nicht zwei Bäume. In diesem Paradies, wo Gott wohnt und lebt, ich darf das einmal so vorstellen, hat man seine Nahrung an dem Baum des Lebens. In Gemeinschaft mit diesem Gott, der in der Person seines Sohnes hier vor der Versammlung Ephesus steht und sich beklagt, dass man ihn verlassen hat. Welch ein Preis! Es ist ein Preis, der nach unserer Erdenzeit gezahlt wird, in unmittelbarer Gemeinschaft am Ort der Seligkeit, vom Baum des Lebens essen zu dürfen. Das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohne wirklich und wahrhaftig zu genießen. Morgen Abend wollen wir weitergehen. Ich habe das Sendschreiben von Smyrna noch mit hinzugenommen. Aber ich dachte, dass das erste Sendschreiben uns wahrscheinlich bedeutungsvoller sein muss, denn wir stehen hierzulande nicht in der Verfolgung. Aber lesen wir es zu Hause einmal sorgfältig nach. Welch ein Trost, welch ein Zuspruch begleitet die Gemeinde in Smyrna in eine dunkle Zukunft. Die Zukunft ist aus der Sicht des Herrn gesehen, nicht beschädigt zu werden vom zweiten Tod. Und ihre Gegenwart ist der Trost des Herrn, der ihnen sagt, ich weiß, wo du wohnst. Er weiß, was Leben und was Sterben ist. Und einer, der das durchgemacht hat, der kann mit denen empfinden, die vor solchen Dingen stehen.